Hallo und herzlich willkommen bei Mikros Dynamis zur heutigen Folge Alex ist im Mikrofon. Heute nehme ich einleitend die Statistik zum sehr jungen irischen Abtreibungsgesetz unter die Lupe. Dabei will ich insbesondere die spezielle dreitägige Wartezeit und deren Folgen auf die Entscheidung der Frauen für oder gegen eine Abtreibung näher betrachten. Passend zu diesem Thema habe ich danach auch etwas Geschichtliches für diese Folge vorbereitet. Es geht um das Experiment der Abschaffung von Ehe und Familie. Bei einem Spaziergang im Fanny Leicht Park habe ich an einer Straßenlaterne einen Aufkleber entdeckt, der mich eine Weile beschäftigte. Es war ein bunter Aufkleber mit mehreren farbigen Streifen im Hintergrund. Darauf steht in schwarzen Buchstaben Destroy Families, zu Deutsch Zerstöre Familien. Ich habe mich gefragt, wie man wohl darauf kommt, so einen Aufkleber zu gestalten. Welches Weltbild vertritt der Urheber oder die Urheberin? Und ich frage mich immer noch, was denn der eigentliche Sinn einer solchen Aussage ist. Jedenfalls steht in kleinen Buchstaben auch darunter, wer der Herausgeber dieser Aufkleber ist. Es ist eine Jugendorganisation einer deutschen politischen Partei. Mir geht es jetzt darum, die Hintergründe hierzu ein bisschen zu verstehen. Dazu machen wir in dieser Sendung einen kurzen Rückblick in die Geschichte. Aber kommen wir jetzt zur ersten Meldung hier bei Mikros Dynamis. Irlands dreitägige Wartezeit rettet Leben. Eine Politik, die Frauen, welche einen Schwangerschaftsabbruch in Erwägung ziehen, Zeit zwischen der Beratung und dem eigentlichen Eingriff einräumt, hat sich im Schutz des ungeborenen Lebens als wirksam erwiesen. Irland hat den Schwangerschaftsabbruch erst 2018 legalisiert. Damals wurde auch eine dreitägige Wartezeit zwischen der ersten Beratung und dem eigentlichen Eingriff eingeführt, um Frauen, die eine Abtreibung in Erwägung ziehen, dabei zu helfen, die Auswirkungen des lebensverändernden und lebensbeendenden Eingriffs zu durchdenken. 5 Jahre später drängen Abtreibungsbefürworter auf die Abschaffung genau dieser Frist, was vielleicht daran liegen könnte, dass sie sich als so wirksam erwiesen hat. Wie Right to Life UK berichtet, haben im Jahr 2022 rund 2600 Frauen in Irland nach einer dreitägigen Wartezeit statt einer Abtreibung weiterhin ein Baby in sich getragen. In einem Land mit nur 5 Millionen Einwohnern, in dem es im gleichen Zeitraum insgesamt etwas mehr als 8000 Abtreibungen gab, ist das eine mehr als beachtliche Zahl der geretteten Menschenleben. Right to Life ist eine gemeinnützige Organisation im Vereinigten Königreich. Right to Life fokussiert sich auf Fragen des Lebens wie Abtreibung, Sterbehilfe und Embryonenforschung. Dabei ist der Kernauftrag von Right to Life laut Selbstauskunft folgender. Zitat: Wir schützen und verteidigen das Recht auf Leben eines jeden Menschen von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod. Wir tun dies durch unsere Arbeit in den Bereichen Bildung, Politik und Medien sowie durch ein großes Netzwerk von Menschen in den Wahlbezirken in England, Wales, Schottland und Nordirland. Wir setzen uns für einen evidenzbasierten Ansatz in Lebensfragen ein und vereinen Menschen unterschiedlicher politischer Ideologien und philosophischer Überzeugungen, einschließlich derer, die nicht religiös, religiös oder agnostisch sind. Wir von Right to Life UK arbeiten regelmäßig mit den Medien zusammen, um Pro-Life-Stimmen und Einblicke in Entwicklungen, die mit dem Leben zu tun haben, zu vermitteln. Zitat Ende. Da die Abtreibung auf der selektiven Ignoranz beruht, können Gesetze einen echten Unterschied machen. Wenn die Menschen gezwungen werden, sich mit dem menschlichen Dasein des ungeborenen Lebens auseinanderzusetzen und wenn man den Frauen Zeit gibt, diese Entscheidung zu verarbeiten, entscheiden sich mehr von ihnen für das ungeborene Kind. Das mag der Grund sein, warum so viele Abtreibungsbefürworter hart daran arbeiten, das entsprechende Prozedere und die dreitägige Wartezeit in Irland im Dunkeln zu halten. Lektionen von der Sowjetunion über die Moral der Sexualität. Das Experiment der Abschaffung von Ehe und Familie. Die Sowjetunion war dafür bekannt, dass sie die sogenannte Bourgeoisie-Moral in einer Weise ablehnte, die zur Ablehnung der Realität führte. In wirtschaftlicher Hinsicht bedeutete dies die Unterdrückung des persönlichen Besitzstandes zugunsten der staatlichen Kontrolle. So konnte es Jahre dauern, bis ein durchschnittlicher Russe grundlegende moderne Güter wie Autos und Sanitäranlagen kaufen konnte. Die marxistisch inspirierte Agrarwissenschaft lehnte die westliche Wissenschaft ab und führte zum Tod von Millionen von Menschen, Da beispielsweise Pflanzen mitten im Winter zu dicht beieinander und ohne Pestizide angepflanzt wurden, in dem irrigen Glauben, dass man sie so erziehen könnte, dass sie nützlichere Eigenschaften annahmen. In den 1920er Jahren lehnte das revolutionäre Russland die bürgerliche Sexualmoral ab, indem es die Gemeinschaft der Ehe und die Kernfamilie angriff. Karl Marx und Friedrich Engels waren der Meinung, dass die Kernfamilie ebenso wie die Religion nur ein weiteres Mittel sei, um die Arbeiterklasse unterdrückt zu halten. Nach der dialektischen Geschichtsauffassung der Marxisten lebte die prähistorische Menschheit in einem Zustand der freien Liebe und die Kernfamilie entstand nur, um die Eigentumsrechte der Reichen durch Vererbung zu schützen, die Arbeiter mit weniger zufriedenzustellen und die Frauen an den Haushalt zu versklaven. Engels, der viel Zeit im Rotlichtviertel von Manchester verbrachte, war in seiner Verurteilung der Funktion der Familie noch konkreter als Marx. Er schrieb: Bei jeder großen revolutionären Bewegung tritt die Frage der freien Liebe in den Vordergrund. Gemeinsam griffen Marx und Engels das bürgerliche Geschwätz über die Familie und die Erziehung, über das geheiligte Verhältnis von Eltern und Kind an. Ihrer Ansicht nach war die Familie ein soziales Konstrukt, das dem revolutionären Fortschritt im Wege stand. Als Lenin und die Bolschewiki 1917 an die Macht kamen, setzten sie diese familienfeindlichen Theorien in die Praxis um. 1918 erließen die Sowjets Dekrete über die Abschaffung der Ehe und über die Lebenspartnerschaft, die Kinder und das Eigentum. Die Ehe konnte ohne die Beteiligung des Staates geschlossen werden und die Scheidung war ebenso einfach möglich. Ein russischer Journalist fasste zusammen: Scheidung war eine Frage der Wahl. Schwangerschaftsabbrüche wurden legalisiert. All das bedeutete eine völlige Befreiung der Familie und der sexuellen Beziehungen. Madame Smidowitsch, eine führende kommunistische Propagandistin, formulierte es so: Um die Familie von dem angesammelten Staub der Jahrhunderte zu befreien, mussten wir sie ordentlich durchschütteln, und das taten wir auch. Fast gleichzeitig begann dieses Experiment jedoch, die Nation in den Abgrund zu ziehen. Im ganzen Land ließen sich Männer von ihren Frauen scheiden und suchten neue sexuelle Kontakte. Die Zahl der unehelichen Kinder ging in die Hunderttausende. Frauen wurden verlassen, wenn sie Kinder hatten, während die besonders Mutigen unter ihnen mehrere Männer um Unterhaltszahlungen für ihre Kinder erpressten. Obwohl der Staat verfügt hatte, dass Väter, unabhängig vom Familienstand, Unterhalt für ihre Kinder zahlen müssen, wurden Tausende von Kindern auf die Straße gesetzt, weil sie nicht versorgt werden konnten oder wollten. Daraus entwickelte sich in den größten Städten Russlands ein unkontrollierbares kriminelles Milieu. Angesichts der desolaten wirtschaftlichen Lage Russlands erwies sich die Vorstellung, dass der Staat für diese Kinder sorgen würde, als lächerlich. Ein russischer Schriftsteller jener Zeit kommentierte: Es war nicht ungewöhnlich, dass ein 20-jähriger Junge 3 oder 4 Frauen hatte oder dass ein gleichaltriges Mädchen 3 oder 4 Mal eine Schwangerschaft beenden musste. Die Rechtsstellung der Frauen verschlechterte sich ebenfalls. Wie Madame Smidowitsch in der kommunistischen Zeitung Pravda schrieb: Wenn ein Mann ein junges Mädchen begehrt, sei es eine Studentin, eine Arbeiterin oder sogar ein Schulmädchen, dann muss das Mädchen seiner Begierde gehorchen. Sonst gilt es als Bourgeoisie-Tochter. Unwürdig, eine echte Kommunistin genannt zu werden. Im Laufe der 1920er Jahre sahen sich die sowjetischen Führer Russlands jedoch gezwungen, ihren Kurs zu ändern und versuchten verzweifelt, die Flut von Vaterlosigkeit, Kriminalität, Rechtsverwirrung und wirtschaftlichem Desaster einzudämmen. In vielerlei Hinsicht hat sich die russische Familie nie erholt. Selbst heute sinkt die Geburtenrate in Russland weiter. Noch in den 1990er Jahren und trotz jahrzehntelanger Regierungspropaganda zur Förderung des Bevölkerungswachstums kam eine Studie zu dem Ergebnis, dass in einigen Teilen Russlands 770 Abtreibungen auf 100 Geburten kamen, die bei weitem höchste Rate in der Welt. 1920 schrieb der in einem Londoner Stadtteil Kensington geborene Gilbert Chesterton am anderen Ende der Welt prophetisch, dass dieses Dreieck aus Vater, Mutter und Kind nicht zerstört werden kann. Es kann nur die Zivilisationen zerstören, die es missachten. Diese Dinge sind jedoch keine bloßen sozialen Konstrukte, sagte Dallas Willard. Sie sind Gesetze der Realität, wie die der Gravitation. Dallas Willard war Professor für Philosophie an der University of Southern California in Los Angeles. Seine populär geschriebenen geistlichen Bücher gehören längst zu den Klassikern. Die University of Southern California ist übrigens die älteste Privatuniversität in Kalifornien und eine der renommiertesten und angesehensten Universitäten weltweit. Sie hat ihren Sitz in Los Angeles im Stadtteil University Park. Dallas Willard bemerkte einmal: Wir können uns nicht dafür entscheiden, vom Dach zu springen und dann nicht auf dem Boden aufzuschlagen. Das gilt für Individuen und für die ganze Gesellschaft in der gleichen Weise. Die Weltgeschichte ist voll von Beispielen für jene Gesellschaften, die sich nicht an Gottes Plan für Ehe, Geschlechtsleben und Familie halten. Es ist kein Zufall, dass progressive Ideen, die heute en vogue sind und ihre Wurzeln unübersehbar im Kulturmarxismus haben, auch Ehe und Familie als unterdrückende Institutionen verteufeln, die neu gestaltet werden sollten und die daraus resultierende Sexualmoral als veraltet und sogar schädlich bezeichnen. Und ich brauche jetzt erst einmal Musik. Wie wär's dann mit Harmoniegesang? Eine edle keltische Melodie aus England mit einer traditionellen, aber dennoch frischen Ausdrucksweise, die hoffentlich Gläubige jeden Alters anspricht. Prüfe alles, behalte das Gute. Psalm 96,1: Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt. Let's go!
Alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace. When fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand.
There in the ground his body lay. With the precious blood of Christ. Oh, no guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath. Me home here in the power of Christ, I'll stand here in the power of Christ, I'll stand.
Ooh.
Wenn die Eltern sich trennen, hinterlässt es Spuren im Leben ihrer Kinder. Wenn diese Kinder erwachsen werden und über Beziehungen nachdenken, kann es vorkommen, dass sie nur schwer Vertrauen fassen und sich die Scheidung der Eltern viele Jahre später wiederholt negativ auf ihr Leben auswirkt. Wie man trotzdem eine gesunde, ja hoffnungsvolle Einstellung zu Beziehungen leben kann, erzählt uns Ruth in einem persönlichen Zeugnis. Im Markus-Evangelium Kapitel 10 spricht auch Jesus Christus über die Ehescheidung. Da kamen Pharisäer mit einer Fangfrage zu ihm. Sie fragten Jesus: Ist es einem Mann erlaubt, sich von seiner Frau zu scheiden? Jesus antwortete mit der Gegenfrage: Was hat Mose euch denn für eine Vorschrift gegeben? Mose hat erlaubt, dass ein Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde ausstellen und sie dann wegschicken kann. Da sagte Jesus: Mose hat euch diese Vorschrift nur gegeben, weil ihr euer Herz gegen Gott verhärtet habt und damit eure Hartherzigkeit ans Licht kommt. Gott hat am Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, das sollen Menschen nicht scheiden. Ich möchte mit dieser Produktion Hoffnung schenken. Ich möchte dir ein Gespräch anbieten und dir mein Ohr leihen. Wenn dich also die Themen Scheidung, Vertrauen oder auch Abtreibung, Beziehungen beschäftigen, so scheue dich nicht, mich zu kontaktieren. Bevor wir das Zeugnis von Ruth hören, möchte ich ein kurzes Gebet sprechen. Guter Gott, ich danke dir für diesen Tag, den du uns schenkst. Ich danke für jede Hörerin, für jeden Hörer und ich bitte dich, steh uns heute bei, segne unsere Arbeit und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, gib uns die Kraft, auch Aufgaben anzupacken, zu denen wir keine Lust oder keinen Mut haben. Behüte uns in der Hetze des Tages, vor Leerlauf und vor sinnlosem Tun. Hilf uns auch, Widerstände und Enttäuschungen auszuhalten und Kritik anzunehmen. Öffne uns die Augen für das, was wirklich notwendig ist, damit wir uns nicht von unwichtigen und nichtigen Dingen beherrschen lassen. Schenke eine klare Sicht in diesen verdunkelten Zeiten. Lass uns mit Geduld, Vertrauen und Gelassenheit an diesem Tag neue Wege mit dir gehen. Dieser Tag und auch die kommende Nacht stehen in deinen Händen. Dich beten wir an, Vater im Himmel. Amen. Hören wir jetzt zum Schluss der Sendung das Zeugnis von Ruth. Mein Name ist Alexander. Mach's mal gut. Ciao.
Seit ich denken kann, war immer so eine gewisse Spannung zu Hause. Es war so ein Gefühl, als würde ein Film abspielen, zu dem ich nicht dazugehöre. Weil zwischen meinen Eltern, die Konflikte, die wurden immer mehr. Und ich war dann halt so zwischendrin und war so, ja, voll zerrissen in dem Ganzen. Als ich dann so 12 war, haben meine Eltern sich dann auch scheiden lassen. Das war alles etwas, was nicht in mein Weltbild reingepasst hat. Also ich habe nicht verstanden, dass unserer Familie sowas passiert. Ich war so überfordert mit der Schwere der Situation eigentlich. Und ich hatte seither immer die Angst, dass Beziehungen irgendwie nicht sicher sind, sondern dass sie zerbrechen können. Und ich hatte Angst, dass ich am Ende die Schuldige bin und dass ich Menschen enttäusche und sie deswegen aus meinem Leben gehen. Als sich dann meine Eltern getrennt haben, dann hat so eine Zeit begonnen, dass ich super viel das Weite gesucht habe. Weil ich versucht habe, von diesen Spannungen zu fliehen. Damit ich raus bin aus dieser Situation zu Hause, die einfach sehr schwer für mich war. Ungefähr so ein Jahr nach der Trennung meiner Eltern, da war ich dann 13, hat mein Vater mich zu einem Abendgottesdienst eingeladen. Und ich wollte eigentlich nicht hin, weil ja, ich bin eigentlich nur ihm zuliebe damit gegangen. Dort war es dann so, dass der Prediger vorne Worte gesagt hat, die gefühlt so direkt von Gott in mein Herz gekommen sind. Also es war so, wie wenn Gott persönlich zu mir reden würde. Das hatte ich davor noch nie so erlebt. Und jedes Wort hat so perfekt zu mir gepasst. Und an dem Abend wurde mir so plötzlich klar, dass meine Beziehung zu Gott auch noch nicht sicher ist, weil ich diese Beziehung irgendwie noch nicht geklärt hatte. Und dass Gott mir aber so anbietet, hey, ich habe meinen Sohn Jesus für dich geschickt, damit diese Beziehung sicher und stabil ist und das aufgeräumt ist zwischen uns. Und das war für mich voll mindblowing. Also ich habe plötzlich gemerkt, krass, ich möchte diese Beziehung zu Gott haben. So all in. Ich bin dann nach Hause gelaufen und mein ganzer Körper hat sich gefühlt, als würde ich schweben. Also mir ging es plötzlich so gut. Ich habe mich plötzlich ganz leicht gefühlt. Aber es war jetzt nicht so, dass ich dann nach Hause gekommen bin und irgendwie alle Probleme haben sich in Luft aufgelöst oder alles war happy clappy. Aber Gott hat mir dann in meinem Herzen so gezeigt, dass, hey Ruth, selbst wenn alles um dich herum bebt und bröckelt und alles so unsicher ist, ich bleib bei dir und ich bin deine Sicherheit. Und er hat mir gezeigt, dass er mich auch versteht, auch wenn alle anderen mich nicht verstehen können. Ich hatte diese Geborgenheit und diese Sicherheit plötzlich bei Gott. Und es hat echt mein ganzes Leben verändert. Ich habe als Kind erfahren, dass ich auf dieser Welt, sei es in Beziehung zu Freunden oder zu Familie, niemals diese Sicherheit finden kann, nach der ich mich wirklich sehne. Sondern diese Sicherheit, die finde ich nur bei Gott.